Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Ich möchte gerne heute dieses Thema mit euch abrunden, Rechnen mit Gott. Und wir haben ja schon zwei Impulse, Predigten dazu gehört. Und als Slogan haben wir Gott rechnet mit dir. Und man kann dieses Thema oder diesen Satz doppeldeutig sehen. Einmal, dass Gott mit unseren Finanzen rechnet. Das heißt, er ist mit involviert. Ja? So, das ist wie wenn du deinem Kind hilfst, die Matheaufgabe zu lösen und ihr sitzt nebeneinander und überlegt, wie geht das? Dass Gott neben dir sitzt und auf deine Finanzen schaut. Und das Zweite ist, dass er mit dir rechnet, dass du bereit bist, in sein Reich zu investieren. Und das wollen wir heute anschauen. Mit was rechnet denn Gott? Was ist denn sein Finanzsystem? Wie sieht es aus? Und mein Thema heute Morgen ist, du hast die Wahl. Wie Rico gesagt hat, auf einmal taten sich mehrere Optionen auf, die er wählen konnte. Und auch ich und du, wir haben eine Wahl. Und ich bin für mich heute Morgen der Ansprechpartner Nummer eins, wenn ich predige. Und ich will euch gerne mit hineinnehmen. Martin Luther hat einmal ein Zitat gebracht, das fand ich sehr interessant. Er hat gesagt, es gibt drei Bekehrungen. Die Bekehrung des Herzens, die Bekehrung des Verstandes und die Bekehrung des Geldbeutels. Was er damit wohl gemeint hat. Nun, dann schauen wir mal hinein. Nach Lukas 16, Vers 9 und Matthäus 25, Vers 21 hat Gott dir und mir Geld und Besitz anvertraut, um es in seinem Sinne gut und verantwortungsbewusst zu verwalten. Und gute Verwaltung heißt, ein Segen zu sein. Und Segen sein heißt, Gutes zu tun. Bedeutet auch, treu zu sein, also ein regelmäßiges Verwalten und Investieren. Und Wayne hat ja vor 3 Wochen über das Geben und regelmäßige Spenden in die Gemeinde gepredigt und da uns sehr gut mit hineingenommen, was das bedeutet. Und Dirk hat letzte Woche darüber gesprochen, wie wir Geld gut verwalten und zur Ehre Gottes einsetzen können und sollen. Und heute möchte ich mit euch anschauen, welche Palette, welche Vielfalt es an Spendenmöglichkeiten in der Gemeinde im Reich Gottes gibt. Und du und ich, wir haben die Wahl, wohin du wie viel gibst. Ja, du und ich, wir haben die Wahl. Und jetzt stelle ich uns die Frage, wie rechnet denn Gott, beziehungsweise mit was rechnet denn Gott? Und ich steige ein, 1. Korinther 9, 6 bis 8, und das ist auch schon etwas, was Wayne mal angesprochen hat. Und das ist letztendlich, wenn du fragst in der Bibel, was ist Gottes Finanzsystem, dann ist es diese Bibelstelle. Da sagt Paulus, denk daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, Gott liebt fröhliche Geber und kann euch mit derartig vielen Wohltaten überschütten, dass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch anderen noch reichlich Gutes tun könnt. Denn die Hilfeleistungen, die in diesem Gottesdienst besteht, hilft nicht nur dem Mangel der Heiligen ab, sondern bewegt darüber hinaus viele Menschen zum Dank an Gott. So, was hier steht, ist, dass Gottes Finanzsystem den Mangel aller Christen, aller Gläubigen ausfüllt und viele werden durch diese Großzügigkeit Gottes begeistert sein und ihm danken, weil es letztendlich Gott ist, der gibt. Und dabei haben wir nicht nur genug für uns, sondern wir haben auch noch mehr, um anderen geben zu können. Und darum geht es letztendlich, anderen zu geben. Es gibt kein Gesetz im Neuen Testament, wie viel man geben soll. Gibt es keine Formel, kein Gesetz. Gott schaut das Herz beim Geben an und möchte, dass jeder für sich überlegt und den Heiligen Geist fragt, was er geben soll. Die entscheidende Frage ist, was legt Gott dir und mir aufs Herz? Das ist die letztendliche Frage. Was legt Gott dir und mir aufs Herz? Wichtig ist, wie es hier steht, freiwillig, nicht aus Zwang. Wichtig ist, fröhlich. Nicht mit Verdruss. Ah, oh, nicht schon wieder. Na gut, machen wir es mal. Ja? Das Dritte ist, großzügig zu geben, reichlich zu sehen. Diese 3 Kriterien sind wichtig. Also es gibt kein Gesetz, Aber gleichzeitig gibt es eine biblische Orientierung, der sogenannte Zehnte aus dem Alten Testament. Das ist das regelmäßige Geben von 10% des Einkommens in die Gemeinde. Die berühmteste Stelle ist Malachi 3, Vers 8. Lese ich uns kurz vor. Da heißt es, darf ein Mensch den Gott betrügen? Ja, ihr betrügt mich und sagt, wieso betrügen wir dich? Mit dem Zehnten eurer Erträge und mit den Abgaben für die Priester. Ihr seid mit einem Fluch belegt, denn die ganze Nation betrügt mich. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist, und stellt mich doch damit auf die Probe, spricht Jahwe, der allmächtige Gott, ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütten werde. Euretwegen werde ich die Heuschrecken von den Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben, spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Interessant, dass der allmächtige Gott hier so betont wird. Ja, er ist allmächtig, er kann alles. Und alle Völker werden euch glücklich preisen, weil ihr ein Land seid, das Gott gefällt. So, wenn wir diese Stelle hier lesen, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Hier heißt es, bringt den Zehnten. Es heißt nicht, gebt den Zehnten. Weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Jetzt könnte man fragen, okay, macht das einen Unterschied? Für mich persönlich schon. Denn der Zehnte gehörte schon Gott. Der konnte also gar nicht gegeben werden. Der gehörte ja schon Gott. Deswegen sagt Gott, bringt mir den Zehnten. Und deswegen berauben sie auch Gott, indem sie ihn halt nicht bringen, weil er ja schon Gott gehört. Und damit auch sich den Segen erwehren, der Gott geben möchte. Also bringt den Zehnten. Der neue Bund ist ein besserer Bund als im Alten Testament. Das lesen wir in Hebräer 8, Vers 6. So, und jetzt könnten wir uns fragen, weil die Frage ist immer, inwieweit gilt der Zehnte noch heute? Und ich bleibe dabei, es gibt kein Gesetz. Ein jeder gebe, was er auf dem Herzen hat. Gleichzeitig finden wir dieses biblische Prinzip, den Zehnten. Und die Frage, die ich uns, euch, mir stellen möchte, ist, könnte es sein, dass unter einem besseren Bund Gott weniger erwarten würde, mit weniger arbeiten würde, ob er mit weniger rechnen würde? Das ist natürlich eine Frage, die ich uns in den Raum stelle und letztendlich muss sie jeder für sich persönlich mit Gott beantworten. Aber wenn wir überlegen, was bedeutet Spenden und Zehnte und für was wird das genutzt, dann können wir allgemein sagen, dass es in erster Linie dafür da ist, dass wir zum Beispiel die Miete unserer Räume bezahlen können, hier in Benno zu sein, in der Schandauer Straße zu sein. Die ganzen Versicherungen, die daran hängen. Essen und Getränke, was wir immer wieder in den Gottesdiensten genießen und in der Woche. Ganz viele Materialien, die verschiedene Gruppen brauchen. Kinderdienst, Jugend, Ranger, Gemeinde, die ganze Technik, alles, was wir so nutzen für das Ganze, was gebraucht wird. Und letztendlich natürlich auch die Gehälter, damit das Team, was hier vieles koordiniert, auch leben kann. Letztendlich geht es darum, dass die Gemeinde gut funktioniert und dass wir unsere Berufung, die Gott uns gegeben hat, leben können. Es geht nicht darum, dass wir Profit machen, sondern genau das tun, was Gott mit dir und mit mir, mit uns tun möchte. So, und zu diesen regelmäßigen, wenn ich das so sagen darf, bringen, ja, nehmen wir mal den Zehnten, in die Gemeinde, gibt es in der Bibel noch andere zweckgebundene Spenden, wo wir geben. Und ich will mit euch kurz drei Bereiche anschauen, wozu Gott uns berufen hat als Gemeindefamilie und möchte da euch neu hineinnehmen, uns das bewusst machen, was Gott mit uns tut, weil er mit uns Gemeinde baut und mit und durch uns in Aktion ist. Und zwar finden wir in der Bibel das sogenannte Almosen geben, also einer konkreten Not und für soziale Projekte. Dann finden wir das apostolische Geben für den übergemeindlichen Dienst und wir finden Spenden für den Tempel. Und da schaue ich mal mit euch rein. Das erste ist für eine konkrete Not für soziale Projekte. Apostelgeschichte 2, 44. Wir haben es die ersten Christen gemacht. Da heißt es, alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wer ein Grundstück oder einen anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Dann finden wir im Römerbrief, schreibt Paulus Folgendes, ab Römer 15, Vers 24. Ich plane, nach Spanien zu reisen. Auf dem Weg dorthin hoffe ich, euch zu besuchen und dann mit eurer Unterstützung die Reise fortzusetzen. Doch vorher möchte ich mich einige Zeit an der Gemeinschaft mit euch erfreuen. Jetzt reise ich aber erst einmal nach Jerusalem, um den Gläubigen dort Hilfe zu bringen. Denn die Gemeinden in Mazedonien und Achaia haben beschlossen, etwas für die Armen unter den Gläubigen in Jerusalem zusammenzulegen. Sie haben das gern getan und stehen ja auch in ihrer Schuld. Denn wenn die Völker Anteil deren geistlichen Gütern bekommen haben, sind sie auch verpflichtet, ihnen mit irdischen Gütern zu dienen. So, wir finden hier ein konkretes Geben in eine konkrete Notsituation im Rahmen der Gemeinde. Das kann für eine Einzelperson sein, das kann für eine Familie sein, das kann für ein soziales Projekt sein. Es geht um eine Sache, wo du spürst, dass Gott dir etwas für jemanden aufs Herz legt zu geben. Und das ist oft etwas, was keiner mitbekommt. Da weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut, finden wir auch in der Bibel. Aber meine Frage ist, hast du schon mal erlebt, wo Gott dir für jemanden etwas aufs Herz gelegen hat, zu sagen, hey, da möchte ich die Person unterstützen, da möchte ich sie segnen. Ja, mit was auch immer, mit einem Geschenk, mit einem Geldbetrag oder wie auch immer. Wir haben immer wieder mal in Meißen, in unserem Briefkasten, einen Briefumschlag gehabt mit 50 Euro drinne. Und da stand dann drauf für Familie Nickel. Und ich habe dann immer versucht zu identifizieren, wer es denn sein könnte. Hab's aber nie rausgefunden. Ich meine, letztendlich ist es auch egal. Wir nehmen es von Gott. Aber auch da hatten wir das Empfinden, Gott sieht uns, jemand sieht uns. Und es war natürlich für uns eine Hilfe und ein Segen. Und dann haben wir als Gemeinde unser Äthiopien-Projekt, von dem ihr alle wisst, wo wir arme Mütter mit Kindern im Kindergarten unterstützen und den Müttern Hilfe zur Selbsthilfe geben, dass sie ein kleines persönliches Gewerbe aufbauen können, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Und wir investieren in die Kinder, dass sie eine stabile Persönlichkeit werden. Und vor allen Dingen bringen wir den Kindern und den Müttern Jesus Christus. Es ist also ein soziales Projekt und es ist auch ein evangelistisches Projekt unserer Gemeinde. Ja, wo wir direkt Verantwortung für haben, wo wir spüren, Gott möchte, dass wir dort in Aktion sind. Und warum tun wir das? Weil Jesus uns gesagt hat, machet zu Jüngern. Und das ist letztendlich, um was es geht. Machet zu Jüngern. Und dort machen wir zu Jüngern, indem wir hingehen und das Evangelium bringen. Und du und ich sind Teil der Gemeindefamilie. Und wir können dabei unterstützen, weil wir es als Gemeindefamilie zusammen machen und dafür Verantwortung übernehmen. Und das passt auch gut in unser diesjähriges Motto, besser zusammen. Wir als Familie nehmen dieses Projekt in Verantwortung. Wir lagern das nicht aus auf irgendein Missionswerk, sondern wir sagen, wir selbst nehmen Verantwortung, weil wir spüren, dass Gott uns dahin ruft, armen Menschen was Gutes zu tun und sie zu segnen. Und wir sind alle eingeladen, mit da zu unterstützen. Nicht der Zehnte in erster Linie, nicht die Gemeindefinanzen in erster Linie, nicht dieses Bringen geht in erster Linie da rein, sondern es ist ein zusätzliches Geben, quasi ein Opfer. Und ein Opfer sagt schon, es kostet mich was. Es kostet mich was. Und die Frage ist, was legt Gott dir aufs Herz für jemanden, der in einer Not ist, für ein Projekt zu geben, vielleicht für Äthiopien, wir haben auch jemand in Madagaskar, wir sind in Nepal involviert. So, es gibt verschiedene Bereiche, wo wir investieren. Und du hast die Wahl. Du hast die Wahl zu sagen, hey, das spüre ich und das bin ich bereit zu investieren. Das Zweite, was wir in der Bibel im Neuen Testament finden und wozu uns Gott berufen hat, ist das apostolische, übergemeindliche Geben. Paulus hat als Apostel verschiedene Gemeinden gedient und schreibt den Philippern, die ihn auf seinen Reisen und im Dienst unterstützt haben. Lesen wir mal, was er berichtet. Philipper 4, Abvers 10. Da schreibt er, es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn, dass eure Fürsorge für mich wieder aufgeblüht ist. Ich weiß natürlich, dass ihr immer um mich besorgt wart, aber eine Zeit lang hattet ihr keine Gelegenheit dazu. Auch schön formuliert, ne? So. Ihr seid um mich besorgt, aber ihr hattet ja keine Gelegenheit. Aber ich schreibe euch jetzt nochmal. Ich sage das nicht, und das ist wirklich so, weil ich unbedingt etwas gebraucht hätte, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Aber es war sehr lieb von euch, dass ihr an meinen Schwierigkeiten Anteil genommen habt. Ihr wisst ja, dass ihr Philipper am Beginn meines Dienstes, damals, als ich das Evangelium von Mazedonien aus weitertrug, die einzige Gemeinde wart, die mich finanziell unterstützt hat. Schon nach Thessalonich habt ihr mir mehrmals Hilfe zukommen lassen. Nicht, dass ich es auf euer Geld abgesehen hätte. Mir ist es viel wichtiger, dass euer Geben euch selbst beschenkt. Dann will ich kurze Pause machen. Paulus hat das Prinzip vom Zehnten verstanden. Es ging nicht in erster Linie, dass er was hatte, sondern dass letztendlich alle dadurch den Segen Gottes erleben durften. Heißt das immer, dass, Dirk hat es ja letzte Woche angesprochen, wenn wir viel geben, dass dann Gott quasi immer als Automat dann den Segen ausschüttet und das quasi so eine himmlische Bank ist? Nein, so können wir das nicht sehen. Denn Paulus war in allem zufrieden mit dem Herrn, ob er wenig oder viel hatte. Entscheidend ist das Herz. Entscheidend ist, dass wir das tun, was Gott uns sagt. Und dann sagt er, ihr wisst ja, dass ihr Philipper am Beginn meines Dienstes, damals, als ich das Evangelium von Mazedonien aus weitertrug, die einzige. Schon nach Thessalonich habt ihr mir mehrmals Hilfe zukommen lassen. Nicht, dass ich es auf euer Geld abgesehen hatte, okay. Mir ist viel wichtiger, dass euer Geben euch selbst beschenkt. Im Augenblick habe ich alles, was ich brauche, es ist mehr als genug. Durch das, was Epaphroditus von euch überbracht hat, bin ich reichlich versorgt. Es ist mir wie der Duft eines Opfers, das Gott bejaht und erfreut. Mein Gott wird euch aus seiner überaus reichen Herrlichkeit durch Christus Jesus alles geben, was ihr braucht. Gott, unserem Vater, gebührt alle Ehre für immer und ewig. Amen. So, wir sind als Gemeinde mit dem apostolisch-übergemeindlichen Activate-Team, Activate-Netzwerk verbunden. Und unser Herz und Vision ist als Gemeinde, andere Christen und andere Gemeinden zu stärken. Und Wayne und René Neuper, unsere Gemeindeleiter, Dirk und Nadja Müller, Waldemar und Olga Risto und Katja und ich sind Teil dieses übergemeindlichen Activate-Teams. Noch andere Leiter sind auch mit im Netzwerk aus Deutschland und aus Europa. Und wir sind in verschiedenen Gemeinden in Deutschland und im Ausland unterwegs, um eben Christen, Mitarbeiter, Leiter zu ermutigen, zu stärken, zu trainieren, Gemeinde Jesu zu bauen und Menschen zu erreichen und letztendlich zu Jüngern zu machen. Das ist unser Hauptauftrag als Christen. Und wir tun das zum einen durch Gemeindebesuche, halt, dass wir wohin fahren. Wir tun das durch Seminare, durch Konferenzen. Und zum Teil tun wir das vor Ort, dass wir dort Seminare haben oder ein Wochenende anbieten. Oder wir tun das hier in Dresden mit verschiedenen Events, unter anderem die Activate-Konferenz, die im Oktober wieder hier stattfinden wird. Das heißt, wir denken als Gemeinde, Ortsgemeinde und Reich Gottes. So wie Jesus gesagt hat, geht von Jerusalem bis an die Enden der Erde. Das ist unser Auftrag, vor Ort, bis wohin auch Gott uns immer führt. Nun ist es aber so, dass es natürlich Geld kostet und Gott uns mit Christen und Gemeinden verbindet, die sich nicht immer das finanziell leisten können, Konferenzen vollumfänglich zu bezahlen oder Seminare vollumfänglich zu bezahlen oder Reisekosten vollumfänglich abzudecken. Aber wenn wir spüren, dass Gott uns ruft, wollen wir es nicht unbedingt an den Finanzen festmachen und sagen, ja, die Gemeinde ist reich, da können wir hingehen und dienen, sondern wir sagen, Gott, egal wie arm oder reich jemand ist, jeder ist wichtig und wir wollen jeden erreichen, den du uns zeigst. Aber wie wird das möglich? Indem Menschen diese Vision aufschnappen und das supporten. Und genauso kommen auch Gastprediger oder Teamleute zu uns und wir stellen sicher, dass sie Fahrtkosten bezahlt bekommen, weil wir wollen sie segnen, wir wollen ihnen Wertschätzung geben für den Dienst, den sie tun. Und das alles, wenn wir zum Beispiel dann sonntags eine Sammlung durchführen, weil jemand aus dem Team hier ist, dann nennen wir das apostolisches Geben. Wir investieren diesen übergemeindlichen Dienst. Oder, was uns sehr auf dem Herzen liegt, ist, einige Schlüsselleiter aus Osteuropa oder aus Afrika zu unserer Activate-Konferenz im Oktober hierher zu holen. Weil wir denken, dass es für sie total bereichernd ist, wenn sie hier einige Tage sind vor Ort, die Atmosphäre mitbekommen, das Miteinander mitbekommen, wie was läuft und dass wir sie trainieren und ermutigen können. Aber sie schaffen es nicht, alle Reisekosten und alle Kosten abzudecken. Und doch haben wir ein Herz, ihnen Dinge zu ermöglichen, die sie sonst nicht wahrnehmen könnten. Und auch dort investieren wir als apostolisches Geben, dass die lieben Geschwister und Pastoren und Leiter hier mit vor Ort sein können. Natürlich müssen wir weise sein, was geht und was geht nicht, aber unser Herz ist zu sagen, wir spüren hier eine Verbindung, die Gott uns gibt, und da wollen wir rein investieren. Jesus hat gesagt, geht in alle Nationen und macht zu Jüngern, und das tun wir. Und weil wir das als Gemeinde, als Berufung spüren, und wenn du Teil der Gemeinde bist, dann sind wir alle involviert, diesem Auftrag nachzukommen, und dann ist auch dieses Übergemeindliche für dich und für mich relevant. Natürlich ist es wichtig, dass wir als Gemeinde und auch ihr erfahrt, was so übergemeindlich läuft. Deswegen ist es auch wichtig, dass gerade Wayne immer wieder von seinen Reisen erzählt oder wenn wir irgendwo waren, dann haben wir immer wieder Berichte im Blickpunkt, unserer Gemeindezeitung, wo ihr nachlesen könnt und bitte auch sollt. Und natürlich diese Activate-Konferenz, wo ihr alle eingeladen seid, Teil zu sein. Und wenn es nicht die ganze Zeit geht, vielleicht einen Tag oder auf jeden Fall einen Abend, wo wir offene Abende anbieten, damit so viele wie möglich einen Blick bekommen, was Gott überall tut. Das ist letztendlich unser Herz, uns da alle mit hineinzunehmen. Und vielleicht noch eine wichtige Sache, dass ihr das auch wisst, ist, so wie wir biblisch glauben, dass der Zehnte, ja, wenn ich das so sage, der Zehnte eine biblische Orientierung für das persönliche Spenden in die Gemeinde ist, weil ich, und ich rede mal von mir, André, weil ich als Gemeindemitglied unter dem geistlichen Schutz der Gemeinde stehe und ich von der Gemeinde persönlich profitiere, weil mir hier gedient wird, weil ich hier Input bekomme, weil ich hier Jüngerschaft bekomme und geistliches Investment. So geben wir auch als Gemeinde den Zehnten zu dem Activate-Netzwerk, weil wir dort eine Prioritätsbeziehung haben, die uns geistlich dienen, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen und die für uns da sind und wo wir den Dienst von ihnen genießen. Also das ist ganz wichtig, dass wir auch dort einen geistlichen Schutz haben. So, und das Dritte, wo wir berufen sind, ist Spende für Gebäude. Und da nehme ich euch mal mit hinein in 1. Chronik 29 und lasst uns mal erspüren, wie das damals zugegangen ist. Dann sagte der König zu der ganzen Versammlung, Gott hat meinen Sohn Salomo, also David sagt das, Gott hat meinen Sohn Salomo, der noch jung und zart ist, als einzigen erwählt. Das Werk aber ist groß, denn dieses Bauwerk ist nicht für einen Menschen, sondern für Jahwe, für Gott bestimmt. Ich habe meine ganze Kraft eingesetzt, und für das Haus meines Gottes Gold für Goldenes, Silber für Silbernes, Bronze für Bronzenes, Eisen für Eisernes und Holz für Hölzernes bereitgestellt. Onyxsteine mit Einfassungen, Steine zur Verzierung, Mosaiksteine, alle möglichen Edelsteine und Alabastersteine in Massen. Und darüber hinaus, weil mir das Haus meines Gottes am Herzen liegt, gebe ich das Gold und Silber, das ich persönlich besitze, zusätzlich für das Haus meines Gottes, abgesehen von dem, was ich schon für das Haus des Heiligtums bereitgestellt habe. 4.150 Talente Ophir Gold und 350 Talente Silber, um die Wände der Bauten zu überziehen. Gold für das Goldene, Silber für das Silberne und jede Arbeit von Künstlerhand. Und wer ist von euch bereit, Jahwe-Gaben zu weihen? Da zeigten die Oberen der Sippen und der Stämme Israels, die Anführer der 1.000 Hundertschaften und die Oberen im königlichen Dienst ihre Großzügigkeit. Sie gaben für die Arbeit im Haus Gottes 250 Talente Gold, 1000 Dariken, 500 Talente Silber, 18.000 Talente Bronze und 5.000 Talente Eisen. Wer Edelsteine besaß, gab sie in den Schatz vom Haus Jahwes, der von Jehiel, einem Nachkommen Gershons, verwaltet wurde. Das Volk freute sich über die eigene Spendenbereitschaft, denn vom ganzen Herzen spendeten sie für Jahwe. Auch König David war hoch erfreut und David lobte Jahwe vor der ganzen Versammlung und er betete, gepriesen seist du, Jahwe Gott, unseres Vaters Israel, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dir, Jahwe, gehören Größe und Kraft, Ehre, Ruhm und Hoheit, denn alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dir, Jahwe, gehört das Reich und du bist es, der als Haupt über alles erhoben ist. Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist der Herr über alles. In deiner Hand sind Stärke und Macht und in deiner Hand liegt es, alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, danken wir dir und preisen deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir die Kraft haben, so freigebig zu spenden? Denn von dir kommt alles und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Denn vor dir sind wir Ausländer und Fremde, wie alle unsere Vorfahren. Unser Leben auf der Erde vergeht wie ein Schatten und es gibt keine Hoffnung. Jahwe, unser Gott, all das, was wir bereitgestellt haben, um deinen heiligen Namen ein Haus zu bauen, ja, aus deiner Hand gekommen und das alles gehört dir. Wow. Und dann heißt es, der letzte noch, ich weiß, mein Gott, dass du das Herz prüfst und dass Aufrichtigkeit dir gefällt. Ich habe das alles mit aufrichtigem Herzen gegeben und habe jetzt mit Freude gesehen, dass auch dein hier versammeltes Volk dir bereitwillig gegeben hat. So, David freute sich und war ganz begeistert von der Spendenwilligkeit des Volkes, der Menschen und vor allen Dingen hier auch der Obersten und der Leiter, die Verantwortlichen. Fand ich auch spannend, auch ein Wort an mich, an uns alle, die wir Verantwortung tragen, dass wir Vorbilder sind und dass wir ja vorangehen. Aber was hier beschrieben ist, ist es letztendlich ein Werk von Gott. Er ist es, der das ermöglicht. Aus seiner Hand nehmen wir es. Das heißt, wir vertrauen Gott, dass er uns gibt. Und doch wurde der Tempel durch spendenwillige Menschen gebaut. Und das ist so das, wie Gott mit uns arbeitet. Ich meine, er könnte ja alles selbst machen. Er hat ja alles Geld. Er hat ja alles. Er könnte einfach Schnips machen, bumm, steht der Tempel, steht das Gemeindezentrum da. Aber er hat sich entschieden, mit unserem Vertrauen, mit unserem Glauben an ihn, mit unserer Abhängigkeit von ihm, dass er uns gibt, damit wir geben können. Und das macht die Beziehung zu ihm abenteuerlich. Und ihr wisst, wir bauen auch ein Gemeindezentrum als ein Ort, Gott zu feiern, als ein Ort, Gott zu begegnen, von ihm verändert zu werden, dem Auftrag, Mache zu Jüngern nachzukommen, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, dass sie ihm nachfolgen, zu seinen Jüngern werden und dass wir mit diesem Gemeindezentrum ein Licht und Salz in Dresden und Umgebung sein können. Es bietet so viele Möglichkeiten. Wenn hier in Dresden eine Location gesucht wird für ein christliches Event, wo mehr als 400-500 Leute zusammenkommen, dann stoßen wir an Grenzen. Es gibt kein Gemeindegebäude, was das erfüllt. Und auch hier sind wir limitiert. Und wir hätten Möglichkeiten, die wir jetzt so nicht haben, ein Segen für viele zu sein. Das Werkzeug, es ist ein Werkzeug. Das Gebäude ist nichts als ein Werkzeug. Letztendlich geht es um Jahwe, um Gott, damit das passiert, was er möchte. Und ich möchte uns einladen, lasst uns wie im Alten Testament etwas von uns persönlich als Spenden zusammentragen, damit das Gebäude möglich wird. Und nicht in erster Linie der Zehnte oder die Gemeindefinanzen gehen da rein, sondern auch hier wieder ein Geben, ein extra Geben. Und so haben wir auch sowohl für das soziale Projekt ein extra Konto, nämlich im Rahmen des Begegnungs-EVs. Dann haben wir für die Activate-Arbeit wir haben ein Begegnungs-EV, das ist ein eigener Verein mit einem Konto. Dann haben wir Activate, ein Verein mit einem eigenen Konto. Und wir haben auch ein Gebäudekonto. Das heißt, uns ist es schon ganz bewusst, ganz gezielt, das hinein zu investieren, wozu Gott uns berufen hat. Und ich möchte gerne nochmal aufzeigen, weil nicht immer alle jetzt da waren, wie das gerade aktuell ausschaut bei uns in der Gemeinde mit dem, was wir als Gemeinde geben. Wir haben ungefähr 612 Haushalte, aber es gibt dann einige, die noch nicht offiziell erfasst sind oder jetzt weggezogen sind oder nicht so präsent sind von dem, was wir in der Datenbank haben. Aber mit einer Berechnung von 500 Haushalten liegen wir ganz gut. Und wir haben einfach mal nochmal rausgefunden oder geforscht, dass im April 24 von diesen 500 allgemeine Spender 177 waren, davon mit einem Dauerauftrag, was ja viele machen, 131 Personen und für den Bau haben 98 gespendet. So, ich meine, viele von euch haben das ja schon gesehen und natürlich ist das eine Momentaufnahme. Das kann natürlich immer wieder variieren, aber es hilft uns einfach mal so einen kleinen Blick in die laufende Buchung zu bekommen. Und ich denke, und ich habe mal ein bisschen überschlagen, wenn wir bei dem Bau sind. Von dem, was im April gegeben wurde, von diesen 20%, nehmen wir mal an, und das ist jetzt wirklich ganz grob, nehmen wir mal an, wir hätten 100%, und wenn wir die Summe nehmen, die im April gespendet wurde von den 20% und wir hätten 100%, dann kämen wir auf roundabout in einem Jahr auf ca. 860.000 Euro. Heißt, wir könnten unser Gebäude in 4 bis 5 Jahren abbezahlen. Das heißt, das, was wir jetzt haben, dann das Foyer, was angebaut wird und die Riesenhalle, die noch kommen soll. Sind wir ein bisschen großzügiger, weil, na klar, gibt es immer ein paar große Spenden, aber es gab auch darunter ganz viele kleine Spenden. Dann lass es vielleicht 6, 7 Jahre sein. Und wenn die Hälfte geben, dann lass es 10 Jahre sein. Aber das ist doch eine Perspektive, oder? Das ist doch eine Perspektive. Und letztendlich geht es in erster Linie gar nicht darum, gebe ich jetzt ganz viel, gebe ich wenig. Wenn wir alle unser Puzzleteil zusammenlegen, haben wir ein ganz tolles Bild. Genau. Und ich möchte, was ich zum Schluss sagen möchte, ist, mir ist es ganz bewusst, dass viele in verschiedene Sachen investieren. Jeder von uns oder viele von uns haben Bezug zu vielleicht irgendeinem Projekt, Bezug zu irgendeinem Missionar, Bezug zu irgendeiner Sache, wo ihr irgendwo in das Reich Gottes investiert. Und ich will euch sagen, das ist überhaupt nicht verkehrt. Hey, wir alle supporten das Reich Gottes, wo auch immer. Ja? Aber ich möchte doch eine Sache von meinem Herzen sagen. Wir sind als Gemeinde eine Gemeindefamilie. Das heißt, wir sind schon in gewisser Hinsicht bewusst fester miteinander verbunden und connected. So, ich nehme das Beispiel wir als Nickel-Familie. Ja, ich bin verheiratet mit Kathi, wir haben Zoe und Leon als unsere Kinder. So, wenn jetzt unsere Tochter kommt und sagt, okay, ich möchte gerne auf ein Camp fahren oder wir haben hier eine Klassenfahrt, dann fühle ich mich natürlich verantwortlich, das als Familie zu unterstützen und zu supporten. Jetzt könnte meine Tochter kommen und sagen, ich habe noch 3 Freundinnen aus meiner Klasse, die können sich das nicht leisten. Papa, könntest du da was geben? Dann würde ich nicht unbedingt sagen, nein, machen wir auf keinen Fall. Und doch würde ich sagen, aber wir machen erstmal sicher, dass du hinfahren kannst und dann schauen wir, was noch möglich ist. Das heißt, als Familie sehe ich meine Priorität der Investition und der Teilhabe in meiner Familie. Und wenn ich spüre, dass darüber hinaus anderes möglich ist, mache ich das sehr gerne. Und den Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wir als Gemeindefamilie zusammengestellt sind und dass Gott uns gemeinsam Berufungen gegeben hat für soziale Projekte, für das Übergemeindliche, für das Gebäude und generell, was wir als Gemeinde tun. Und da ist die Frage, welches Herz und welche Priorität legst du in das Miteinander hinein, wo Gott uns gemeinsam besser zusammen berufen hat? Und ich will das nicht irgendwie gegeneinander ausspielen, überhaupt nicht. Ja, weil letztendlich alles, was ins Reich Gottes geht, ist wertvoll. Und dennoch bin ich überzeugt, dass Gott Ortsgemeinde gedacht hat, wo er uns zusammengestellt hat, weil er sagt, ich habe für die Jesusgemeinde eine spezielle Berufung. Und es braucht jedes Puzzleteil, was verbindlich dabei ist, damit ich das, was ich als Plan habe, umsetzen kann. Und damit wir dann auch fokussieren und sagen, okay Gott, das ist das, wo ich Teil bin, weil ich Teil der Gemeinde bin. Und ich möchte euch das einfach sagen, dass ihr für euch das vor Gott prüfen könnt, weil darum geht es letztendlich. Es gibt keine Formel und kein Gesetz, wohin gibt. Das Einzige ist, jeder gebe, was er auf dem Herzen hat. Jeder gebe, was er auf dem Herzen hat. So, das heißt, du und ich, wir haben die Verantwortung vor Gott zu prüfen, Gott, wo möchtest du, dass ich hinein investiere? Aber wir als Gemeindeleitung haben wiederum die Verantwortung, uns darüber zu informieren und zu lehren, was das Finanzsystem Gottes sagt. Aber jeder hat dann selbst zu prüfen, zu sagen, okay, das sehe ich so und da investiere ich mit hinein. Wir als Gemeindeleitung wissen nicht, wer was in der Gemeinde gibt, weil wir in erster Linie Gott vertrauen, dass er seine Gemeinde baut. Ob es 2 sind, die geben, oder ob es 500 sind, die geben. Aber ich glaube, dass Gott uns alle einlädt, weil es spannend ist, ihm zu vertrauen, auf Wasser zu gehen und zu sagen, wir können es doch sowieso nicht, so ein Gebäude zu bauen. Aber wir vertrauen Gott, dass er das durch uns tun kann. Und wenn wir dann so Zeugnisse haben, wo wir sagen, hey, Gott hat dafür gesorgt, Gott hat das gemacht, dann staunen wir und wie es heißt, wir sind dankbar zu Gott, was er tut, weil letztendlich er das macht und nicht ich oder du oder wir. Und das ist so genial, das zu erleben. Und auf diese Abenteuerreise möchte ich euch einladen. Ja, und zum Schluss, Matthäus 6, Vers 33, da sagt Jesus, euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er, Gott, euch alles Übrige dazugeben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird, denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Und die Frage, die ich uns stellen möchte, ist, und das ist eine Sache zwischen dir und Gott, was legt dir Gott für die Gemeinde? Was legt dir Gott für eine Not, für etwas Soziales? Was legt dir Gott für das Übergemeindliche? Und was legt dir Gott für das Gebäude aufs Herz? Letztendlich hast du die Wahl. Wir schreiben nicht vor, wer was gibt. Es ist eine freiwillige Sache, die großzügig und mit Freude getan werden soll. Zum Schluss, ganz praktisch, das haben wir euch auch schon die letzten Male gezeigt, vielleicht hast du es noch nicht gesehen, vielleicht lässt du dich herausfordern und sagst, hey, ich habe noch nie gegeben, hatte einfach nicht den Blick oder keine Ahnung, und ich möchte anfangen, in die Gemeinde zu geben. Und dann ist es vielleicht, dass du sagst, hey, ich mache einen Betrag fest. Ich weiß es nicht, ja, was es bei dir sein könnte. Vielleicht, ihr Teenies fangt mit 5 Euro an oder mit 3 Euro. Oder ich will eigentlich gar keine Zahlen sagen, weil das kann schon wieder irgendwie ein Maßstab sein. Der hat gesagt, man soll so viel geben. Keine Ahnung, das sollst du ja für dich. Ja. Aber dass du Gott fragst, okay, was könnte ich anfangen, in die Gemeinde zu geben? Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang ganz bewusst, um zu geben, das mit Bargeld gegeben, weil ich das wirklich so zum Ausdruck bringen wollte. Mein Problem war es, dass ich das einige Monate vergessen hatte und dann sammelte sich was an und wir haben das für uns jetzt mit Überweisung gemacht. Das ist vielleicht nicht immer so dieses bewusste Geben und doch ist es im Herzen ein Geben, weil ich mich dafür entschieden habe, zu geben. So, auch da gucke, was hilft dir praktisch. Dann sagst du vielleicht, ich werde anfangen, monatlich in die Gemeinde zu geben. Vielleicht hast du es ab und zu gemacht wie ich. Ja? Du wolltest bewusst geben, oh, immer vergessen. Und vielleicht schaffst du irgendwie zu sagen, okay, ich will es monatlich tun. Ja? Das hat ja auch Paulus gesagt. Er hat gesagt, wenn ich komme, dann legt am Anfang der Woche zusammen, ja, damit dann wirklich was da ist. Oder der dritte Punkt, ich möchte Gott vertrauen und monatlich mehr in die Gemeinde geben. Vielleicht sagst du, ja, ich spüre, Gott fordert mich neu heraus. Ja? Oder hey, ich habe ein Geschenk bekommen, ich habe einen Segen bekommen, ich habe ein Erbe bekommen, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen, keine Ahnung, was weiß ich. Oder das vierte, ich möchte einmalig spenden, um den Kontostand aufzutoppen. Bei den Bauspenden im April, da waren wie gesagt viele kleinere Beträge unter 100 Euro, dann einige Beträge über 100 Euro und dann gab es aber auch einen Betrag von 1.400. Ja, wo jemand auf dem Herzen hatte, hey, ich will eine bewusste Spende tun. So wie auch immer, das eine ist nicht mehr wert oder weniger wert oder dass man sagt, ja, das eine gefällt Gott mehr oder weniger. Das Herz ist entscheidend. Ich kann 2.000 Euro geben und Gott sagt, das gibst du mit Verdruss. Und jemand anders gibt 10 Euro und Gott sagt, ja, Mensch, was für ein tolles Herz. So, wir können das nicht bemessen, auch da wieder, es gibt kein Gesetz, das, was Gott dir aufs Herz legt. Und das Letzte, und ich denke, das spricht uns hoffentlich alle an, ich möchte üben, auf Gott zu hören in Bezug auf alles, was ich besitze. Ja, ich meine, der reiche Mann kam zu Jesus und sagte, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, ja, halte die Gebote. Und er sagt, ja, habe ich alles gemacht. Und Jesus wusste, mit was er kämpft, dass er nämlich abhängig ist von Geld und sagt zu ihm, okay, du willst ins Himmelreich kommen? Dann verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. Und das war für ihn zu viel. Bauen wir jetzt eine Theologie darauf aus, dass man doch Ablassbriefe kaufen kann, um in den Himmel zu kommen? Nein. Den Punkt, den Jesus hier machen wollte, ist, bin ich bereit, mich ganz auf Jesus Christus zu verlassen, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten und dann zu sagen, Herr, ich vertraue dir für alles, was ich brauche. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, boah, was ihr als Gemeinde macht, wie soll man das jemals schaffen? Und was sollte ich überhaupt alles geben? Und ich kann das nicht. Darum geht es gar nicht, sondern die Frage ist, was legt dir Gott aufs Herz? Und wenn er uns was aufs Herz legt und wenn er uns berufen hat, dann ist es ihm auch möglich. Und wenn wir viele, jeder in dem Bereich investieren, wo wir spüren, hey, da bin ich Teil und möchte ich mich investieren, dann wird Gott den Segen für uns und für euch und für uns alle bringen. Davon bin ich überzeugt. Und dazu lade ich euch ein, dass wir das gemeinsam erleben und noch viele, viele Zeugnisse und Berichte hören, wie Gott persönlich und in unserer Gemeinde Wunder tut. Amen. Ich denke, es wäre toll, wenn wir, ich möchte noch beten, und wenn wir einfach Gott nochmal unser Vertrauen zum Ausdruck bringen. Ich bin mir bewusst, dass wir alle sagen, ich hab's nicht. Ja, ich hab's nicht. So, aber Gott hat's, okay? So, wem es möglich ist, lasst uns gemeinsam aufstehen und ich möchte gerne noch beten. Danke, Herr, dass du ein großer, allmächtiger Gott bist, dass du souverän bist, dass du ein großzügiger Gott bist. Herr, der letztendlich selber für alles sorgt, was wir brauchen. Du bist die Quelle des Lebens, die Quelle für uns persönlich, aber auch die Quelle für uns als Gemeinde. Und Herr, du forderst uns heraus, uns von dir abhängig zu machen und dir zu vertrauen. Und Petrus wusste, dass er auf Wasser gehen sollte. Es ist nicht möglich, aber du hast gesprochen. Und danke, Herr, wenn du redest, gibst du alles und befähigst, dass das Wunder möglich ist. Und so kommen wir dir neu hin und sagen, Herr, du hast uns berufen, als Gemeinde Menschen zu Jüngern zu machen in Dresden und Umgebung. Du hast uns gerufen, bis an die Enden der Erde zu gehen durch das Activate-Team. Herr, du hast uns Projekte und gerade Äthiopien aufs Herz gegeben. Herr, und du hast uns ein neues Gemeindezentrum anvertraut, an dem wir bauen. Und wir wollen dir sagen, Herr, wenn es dein Wille ist, dann vertrauen wir dir, Herr, dass du uns alles gibst, was nötig ist. Und danke, Herr, dass du live zu erleben bist, Jesus live das ganze Jahr. Ich danke dir dafür, Herr, dass du treu bist, dass du gut bist, dass du hier bist. Ja, wir loben und preisen dich und wir sagen, Herr, versorge du in allen Bereichen. Ich bete für jeden Einzelnen hier, der vielleicht mit irgendwelchen persönlichen finanziellen Situationen kämpft. Herr, dass du redest, dass du begegnest, dass du zeigst, ja, was das bedeutet, was du tun willst, aber auch, wo du uns herausrufst, Entscheidungen zu treffen oder Dinge zu tun. Und genauso vertrauen wir dir, Herr, dass alles das, was du durch unsere Gemeinde tun willst, wirklich tust. Und ich bete, dass du mir uns ein williges Herz gibst und dass du mir und uns zeigst, wo du mich und uns gebrauchen möchtest, dir zur Ehre. Und dass Menschen dich kennenlernen, Menschen dich erleben, Menschen zu Jüngern Jesu werden, damit du geehrt wirst und dass viele Menschen mit uns gemeinsam im Himmel dich feiern werden. Dein Wille ist, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Herr, wir wollen unseren Teil dazu beitragen, damit das möglich wird. Wir loben dich, wir preisen dich und geben dir alle Ehre. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.